Fotos von einer Kaserne, dafür gibt's kleinere Summen. Für einen brennenden Panzer können es schon mal bis zu 30.000 Euro sein. Ermittlern zufolge heuert Russland in Europa Spione und Saboteure an. Mal, um ein paar Fotos zu schießen, mal für einen Brandanschlag. Mit Florian Flade schauen wir heute auf das russische System der Low-Level-Agenten, manchmal auch Wegwerfagenten genannt. Er hat mit seinen Kolleginnen und Kollegen von der Recherchekooperation WDR, NDR und SZ die Geschichte eines Mannes recherchiert, der seine Hoffnung auf schnelles Geld mit seiner Freiheit bezahlt hat. Ein Fall, der zeigt, wie schnell austauschbare Agenten in ganz Europa Unruhe stiften sollen. Hallo Florian.
Hallo Viktoria.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann.
Hallo, mein Name ist Elena Kuch. Heute hört ihr in diesem Kanal ein 11KM Classic. Eine besondere Folge aus dem Archiv, die wir euch nochmal ans Herz legen wollen. Und die immer noch aktuell ist. Freut euch auf den 15. September, denn dann sind wir mit neuen Geschichten, spannenden Gästen und tiefgründigen Themen wieder am Start. Bis dahin, lehnt euch zurück und genießt die 11KM Classics. Los geht's!
Wir starten mit der Reise eines Mannes namens Serhii S. Und diese Reise markiert den Anfang vom Ende seiner kurzen Agentenkarriere.
Wir sind in einem Reisebus am 27. Januar 2024. Da fährt ein Mann, der ist 51 Jahre alt, mit einem Bus von Frankfurt am Main über Berlin nach Polen, nach Wrocław in Polen. Und dort checkt er dann in einem Hostel ein und verbringt dort mehrere Tage. Und wie die Ermittler später herausfinden, macht er wohl eine ganze Menge Fotos von Baumärkten dort in der Nähe. Das ist so ein Gewerbegebiet. Auch eine Farbenfabrik spielt da eine Rolle. Und später findet man dann Fotos auf seinem Handy von Brandbeschleuniger in Flaschen, von Grillanzündern. Dieser Mann ist nach Polen gekommen, weil er einen Auftrag bekommen hat. Und der Auftrag lautete, einen Brandanschlag zu verüben. Und er bereitet sich wohl darauf vor. Neben dieser Farbenfabrik, die da ausgekundschaftet wurde, befindet sich ein Treibstofflager, also ein Lager, in dem viele, viele Liter Benzin lagern, die möglicherweise auch militärisch genutzt werden können. Deshalb halten die Ermittler das für einen möglichen Sabotageakt, gesteuert aus Russland.
Wer ist dieser Mann?
Dieser Mann ist Serhii S., der ist gebürtiger Ukrainer und der kam nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine nach Deutschland mit seiner ukrainischen Lebensgefährtin. Die beiden haben auch ein Kind und die lebten dann in Deutschland als ukrainische Geflüchtete in der Stadt Neustadt. Das liegt nordöstlich von Marburg in Hessen. Serhii S. ist jemand, der offensichtlich Leuten aus Russland, so sagen es zumindest die Ermittler in Polen, im Internet aufgefallen ist, weil er sich dort ja pro-russisch geäußert haben soll, zumindest sehr, sehr kritisch gegenüber der ukrainischen Regierung, der Regierung von Volodymyr Zelensky. Und der sich da so rumgetummelt hat in verschiedenen Chatgruppen, die es da gab, auf Telegram, auf diesem Portal, bei dem es ja auch verschiedene Kanäle gibt, die man abonnieren kann, wo man Mitglied werden kann, sich austauschen kann. Da war er wohl in mehreren Gruppen aktiv, einige auch ganz klar pro-russische Gruppen, die das, was in der Ukraine passiert, irgendwie gut finden und unterstützen mit Propaganda und anderen Dingen. Und da wurde darüber gesprochen, dass man Leute suche für Proteste, für Aktionen in NATO-Staaten, um eben das zu unterstützen, was die Russen da in der Ukraine tun. Wir wissen, dass die polnischen Ermittler davon ausgehen, dass Serhii S. dort angesprochen wurde in diesen Kanälen aufgrund, ja, Äußerungen, die er da getätigt hat, hat man wohl gedacht, das ist jemand, mit dem können wir arbeiten, der ist vielleicht ideologisch uns irgendwie nahe. Und dann wurde er kontaktiert und er landete dann in dieser Gruppe, in diesem Telegram-Kanal Lucky Strike. Und da wurde er dann gezielt von einer Person, die sich Alexei nannte, von einem Nutzer, quasi rekrutiert, angeworben und dann angeleitet und er soll auch bezahlt worden sein. Und da soll dann auch die Idee entstanden sein, in Polen Baumärkte anzuzünden.
Also er will rebellieren, will irgendetwas tun gegen die ukrainische Regierung. Warum dann Baumärkte oder eine Farbfabrik in Polen?
Das ist tatsächlich nicht so ganz einfach zu beantworten. Aber was wir sehen seit ein paar Jahren ist, dass es vermehrt solche Aktionen gibt in ganz Europa, vor allem in Staaten, die ausgewiesene Unterstützer der Ukraine sind. Da gibt es Brandanschläge, da gibt es auch ganz andere, skurrilere Aktionen, die wohl dazu da sind, erstmal in der Bevölkerung Angst und Schrecken zu verbreiten, auch ein bisschen das Bild zu erzeugen, dass der Krieg jetzt immer näher rückt in der Ukraine oder quasi wer die Ukraine unterstützt, der muss damit rechnen, dass sowas passiert.
Ein Großbrand in Warschau Mitte Mai. Eines der größten polnischen Einkaufszentren geht in Flammen auf.
Es gab Brandanschläge auf ein Einkaufszentrum in Polen, auf eine IKEA-Filiale in Litauen.
Estland. Hier gab es einen Anschlag auf das Auto des Innenministers.
Es gab einen versuchten Brandanschlag auf Nahverkehr, auf Busse in Tschechien. Es gab Anschläge auf eine Lagerhalle in Großbritannien.
Anfang Mai ein Großbrand auch in Berlin, an einem Standort des deutschen Rüstungskonzerns Diehl.
Und hinter all diesen Anschlägen sollen Menschen stecken, die offensichtlich über das Internet angeworben wurden, mutmaßlich von staatlichen Stellen, von Geheimdiensten in Russland, um eben solche Sabotageaktionen in Europa durchzuführen.
Und du hast jetzt eben gesagt, Serhii wurde ja angeworben. Also der sollte das jetzt nicht umsonst machen. Wie viel Geld sollte der bekommen für diese Aktion?
Der sollte mehrere tausend Euro dafür bekommen. Man hat wohl auch schon Geld überwiesen, und zwar auf ein Konto in der Ukraine. Auch der Aufenthalt in Polen, also die Reise dorthin, das Einbuchen in diesem Hostel, das ist alles darüber schon finanziert worden. Also da ist wohl tatsächlich Geld geflossen. Und der Anwerber, der Rekruteur aus diesem Telegram-Kanal, der hat wohl erwartet, dass Serhii S. sich dann Brandbeschleuniger beschafft, Benzin beschafft, Grillanzünder beschafft und einen oder sogar mehrere Baumärkte und eben diese Farbenfabrik anzündet.
Also das ist der Plan, mit dem Serhii S. nach Polen fährt. Was passiert dann?
Er ist wohl nicht so ganz überzeugt, das am Ende zu tun. Wohl auch, weil er befürchtet, dass da Menschen verletzt oder sogar getötet werden könnten bei einem solchen Brand. Und er hat dann Skrupel, so glaube ich, kann man das beschreiben. Ist aber auch in dieser Zwangssituation. Also er ist ja angeworben worden. Er steht auch die ganze Zeit in Kontakt mit diesem Anwerber Alexei, den er da bei Telegram kennengelernt hat. Und der erwartet natürlich jetzt, dass da was passiert. Und der fragt wohl auch nach, wann denn endlich was passiert. Und in dieser Verzweiflung schreibt er dann seiner Lebensgefährtin eine Nachricht und fragt sie, ob sie ihm einen Gefallen tun kann. Und seine Lebensgefährtin Aliona, die ist zu diesem Zeitpunkt in Deutschland, in Hessen. Und er bittet sie um den Gefallen, dass sie ja quasi einfach irgendwelchen Müll, irgendwelche Holzscheite, irgendwelche Äste anzündet und das fotografiert, damit er sozusagen einen Brandanschlag in Polen faken kann. Seine Frau soll das nachstellen. Sie soll davon ein Foto machen, ihm schicken, damit er dieses Foto an seinen Auftraggeber schicken kann. Er will quasi seinen Auftraggeber täuschen. Er will vorgeben, dass er den Anschlag in Polen ausgeführt hat, obwohl er es nicht getan hat. Und er soll das nach Erkenntnissen der polnischen Ermittler dann auch weitergeleitet haben an diesen Rekruteur Alexei.
Ob das Erfolg hat, das finden wir später raus. Erstmal schauen wir uns nochmal an, was Serhii da passiert ist. Nach welchem System erfolgt das? Serhii wurde über Telegram angeschrieben, um einen Brandanschlag zu verüben. Also nach welchem System genau funktioniert dieses Anheuern von Menschen über Telegram?
Das ist ein System, ein relativ neues Phänomen, mit dem die Sicherheitsbehörden in ganz Europa konfrontiert sind, das unter diesem Stichwort Low-Level-Agenten läuft oder auch Wegwerfagenten, manche sagen Taschengeldagenten. Gemeint ist damit, dass aus Russland heraus von den russischen Geheimdiensten zum großen Teil Menschen angeworben werden, die keine Profis sind, die einfach Amateure sind. Entweder völlig unbescholtene Zivilisten oder aber auch Menschen, die schon eine kriminelle Vergangenheit haben. Und die werden dann angeworben, um Aufträge zu erfüllen. Das kann entweder sein, die Ausspähung, das Ausspionieren von irgendetwas, also vergleichsweise harmlose Aufträge, aber eben auch zunehmend Sabotage. Und das findet statt ziemlich, ja, zeitlicher Nähe zu der Tatsache, dass russische Diplomaten ausgewiesen wurden.
Geheimdienstmitarbeiter sind ausgewiesen worden in verschiedenen Wellen, aber besonders nach dem Angriff auf Kiew.
Wir haben darüber auch gesprochen mit dem früheren BND-Vizepräsidenten Arndt Freitag von Loringhofen.
Und diese Low-Level-Agents, die sind billig, können relativ effizient arbeiten und man kann auch immer von sich weisen, dass die überhaupt im russischen Auftrag unterwegs sind.
Wir haben auch gesprochen mit dem Dossier Center. Das ist eine Plattform mit Sitz in London. Die wurde gegründet und wird auch weiterhin finanziert von dem Putin-Kritiker Michail Chodorkovsky. Der saß lange in einem russischen Straflager, lebt mittlerweile im Exil. Und die Mitarbeiter des Dossier Centers, die recherchieren zu russischen Aktivitäten, vor allem Geheimdienstaktivitäten, aber auch zu Korruption. Und die haben auch diese Low-Level-Agenten im Blick und schauen sich an, wie da rekrutiert wird.
You also have to understand that their agent structures are built like a pyramid. So you have the GRU guy on top who's setting the task.
Und wir haben mit einer Mitarbeiterin des Dossier Centers darüber gesprochen und die hat uns erzählt, dass das eben so eine Art Pyramidensystem ist, bei dem eine Person auch andere anwerben kann und bei dem verschiedenste Aufträge verteilt werden, je nachdem, wo sich diese Menschen befinden, die man da anwerben will. Die werden dann gefragt, ja, was könntest du denn für uns tun? Wo wohnst du denn? Wer bist du? Bei manchen wurde wohl auch gefordert, dass sie ein Foto von ihrem Ausweis schicken, also dass die Leute plötzlich dann auch wissen, wer die sind. Und dann werden Aufgaben verteilt. Und manchmal wirkte das so, also das, was ich auch gesehen habe, wie so eine Plattform für Handwerker. So nach dem Motto, ich habe diesen Auftrag, wer hat Lust, den zu erfüllen? Ich habe auch den Auftrag. Und dann melden sich Leute.
Wie für so Minijobs.
Ja, genau, wie für Minijobs. Und es wird natürlich auch Geld geboten. Also auch in diesen Kanälen wurde sehr explizit Geld geboten. Und zwar teilweise sehr hohe Summen. Also fängt dann an mit Kleinigkeiten, 50 Euro mal für irgendein Graffiti irgendwo zu sprühen. Zum Beispiel gegen den Ukraine-Krieg gerichtet oder gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Auch andere Aktionen kleinerer Art. Auch mal Fotos machen, mal die Eingänge von Kasernen fotografieren, mal das Gelände von einer Rüstungsfirma zu fotografieren.
They're giving them small tasks. For example, the first task could be, you know, go to the certain
bis hin zu wirklich, wo man sagen muss, schwerwiegenden Dingen, also Brandanschläge. Da wurde Geld geboten, Tausende, Zehntausende Euro wurden geboten für die Zerstörung von großem Kriegsgerät, was in die Ukraine geliefert werden soll. Also wenn du in der Lage bist, einen Leopardpanzer anzuzünden, bevor er in der Ukraine landet, dann gibt es 10, 20, 30.000 Euro. Das wurde da geboten. Und dann gibt es da offensichtlich so eine Art Pyramidensystem, also Menschen suchen nach Rekruten, dann werden die Einzelnen betreut, dann wechselt man auch in andere Chat-Kanäle und dann wird auch gefragt, kennst du denn noch andere, die da mitmachen könnten? Also nach dem Motto, wirb doch bitte noch andere an, wenn du kannst.
Also quasi fast wie so ein Schneeballsystem, dass einer immer mehr Leute anwirbt.
Genau, wie so ein Schneeballsystem, dass man dann am Ende eben eine möglichst breite Palette von Leuten hat, die Aufträge ausführen. Ja, und dann schickt man diese Leute los und guckt, ob sie das machen. Und wenn sie das machen, dann werden sie auch bezahlt, oft in Kryptowährung, wird dann Geld überwiesen. Und diese Fälle gibt es mittlerweile in etlichen Ländern Europas, dass Menschen das dann tatsächlich auch umgesetzt haben.
Wenn es so viele Fälle davon gibt, die mittlerweile schon belegt sind, kann man sagen, wer macht sowas?
Also Low-Level-Agents, das sagen uns auch die Sicherheitsbehörden, das sind fast alles Männer. Das ist auffällig, auch ein bestimmtes Alter. Also die sind jetzt nicht ganz so alt, aber auch nicht mega jung, obwohl es auch Teenager gab. Und es sind auch Leute, die tatsächlich oft ja, familiäre Wurzeln haben in der ehemaligen Sowjetunion, irgendeine Beziehung zu Russland haben, russischsprachig sind. Es gibt aber auch andere Fälle. Also wir haben auch gehört, dass zum Beispiel in Spanien gezielt geworben wurde in der Community aus Südamerika, zum Beispiel der südamerikanischen Einwanderer dort. Wir haben gehört, dass in Skandinavien, in Schweden auch gezielt versucht wird, unter Jugendgangs zu werben. Da gibt es eine ganze Menge Jugendkriminalität und Jugendgangs, dass man da irgendwie reingeht und diese Aufträge verteilt. Also auch schon regional sehr unterschiedlich. Aber ja, auffällig ist es sind meistens Männer und es sind meistens Personen, die irgendeine Verbindung haben nach Russland oder die Anrainerstaaten.
Und jetzt zur anderen Seite. Wer rekrutiert denn da eigentlich? Wer steckt dahinter, hinter diesen Accounts auf Telegram?
Also es ist wahnsinnig schwer, das gerichtsfest zu belegen. Das sieht man an diesen Fällen in Europa, die dann am Ende vor Gericht gelandet sind. Sehr viel von dem, was man darüber weiß, kommt aus der Welt der Geheimdienste. Und das ist natürlich immer sehr schwer. Die legen nicht so gerne offen, woher sie das wissen, wer dahinter steckt. Aber man weiß wohl bei einigen dieser Kanäle sehr genau, wer da rekrutiert, wer da am Ende anleitet. Und das soll sich handeln um den russischen Militärgeheimdienst, um Angehörige dieses Geheimdienstes, und der wird genannt GRU. Dieser Militärgeheimdienst hat auch die Aufgabe, Sabotageaktionen durchzuführen und auch Tötungsaktionen durchzuführen im Ausland.
Habt ihr im Zuge der Recherchen für euren Dokumentarfilm zum Fall DHL, aber auch zum Fall Serhii, Russland angefragt? Was sagt Russland zu diesen Vorwürfen?
Ja, natürlich. Wir fragen eigentlich immer nach, wenn es um diese konkreten Vorwürfe geht. Und auch für diese Dokumentation haben wir natürlich umfangreich angefragt, und zwar die russische Botschaft in Berlin. Und wir haben da eine sehr interessante Antwort bekommen. Uns wurde gesagt, Zitat: Da die Mitarbeiter der Botschaft der Russischen Föderation in Berlin über keine gründlichen beruflichen Kompetenzen in Bereichen Paranoia, Verfolgungswahn und Verschwörungstheorien verfügen, können wir Ihnen bei der Beantwortung der von Ihnen vorgebrachten, in Anführungsstrichen, Vorwürfe kaum behilflich sein.
Okay, also das heißt übersetzt, so der Vorwurf an euch, ihr habt Paranoia, das sind alles Verschwörungstheorien und deswegen wird euch nicht geantwortet.
Genau, es gab auch schon in der Vergangenheit mal andere Antworten, dann hat die russische Botschaft geantwortet, man habe darüber überhaupt keine Informationen, das sei alles total interessant. Und wenn man die deutschen Ermittlungsergebnisse mal präsentieren könne, könne man ja gerne mal vorbeikommen.
Okay, wie habt ihr das interpretiert?
Wir nehmen das natürlich zur Kenntnis. Wir müssen konfrontieren. Wir finden das auch in Teilen durchaus interessant. Aber es ist natürlich ganz klar, das wird immer wieder geleugnet. Also von russischer Seite heißt es, man habe damit nichts zu tun mit dem, was da passiert. Und wenn man sich dieses System der Low-Level-Agents anguckt, das ist ja nun mal auch aufgesetzt, damit man eben immer wieder dementieren kann, man hat damit nichts zu tun, eben weil der konkrete Nachweis so schwierig ist und eben auch, weil so verschiedene Ebenen dazwischen geschaltet sind. Und wir haben auch gehört, dass zum Beispiel Kommunikation zwischen diesen Leuten, die dann loslaufen und Aufträge erfüllen, und denjenigen, die die Aufträge erteilen, dass das zum Teil sogar Bots sind, mit denen die kommunizieren. Das alles ist sozusagen Teil dessen, was man diesen hybriden Krieg nennt, also eine Grauzone, bei der der russische Staat eben darauf setzt, Menschen einzusetzen, die keine direkten Angehörigen russischer Geheimdienste sind. Und wenn die festgenommen werden, dann kann man immer sagen, ja, was haben wir denn damit zu tun? Keine Ahnung, wer den angeworben hat, warum der Mensch das getan hat. Man kann das immer sehr schön von sich weisen. Das ist natürlich viel besser, viel einfacher, als wenn jetzt diese Menschen in die russische Botschaft laufen würden und dort ihre Aufträge bekommen würden, zum Beispiel.
Ist das nicht total riskant, da eben keine Profis hinzuschicken, sondern irgendwelche Laien, die man angeheuert hat, die also sich erwischen lassen könnten oder das auch eben einfach nicht gut hinkriegen könnten?
Also es ist auf der einen Seite natürlich riskant, weil man nicht weiß, was passiert am Ende. Also wenn man das aus der Hand gibt und jemandem sagt, kaufe Benzin und zünde einen Baumarkt an oder irgendetwas anderes, dann weiß man im Zweifel nicht, was dann passiert, ob dort Menschen sterben. Das ist ein gewaltiges Risiko, weil man es eben Amateuren überlässt. Aber ich muss keine Profis losschicken. Und wenn diese Profis festgenommen werden, dann habe ich ein Problem. Weil dann vielleicht der Nachweis schneller da ist, dass das ein ausgebildeter Geheimdienstmensch ist. Der Vorteil, den das jetzt bietet, ist, es kann mir egal sein, ob diese Menschen festgenommen werden. Also für den russischen Geheimdienst ist es ja so, naja, was wissen die schon? Die haben da bei Telegram mit jemandem gechattet. Viel können sie den deutschen Behörden, wenn sie gefasst werden, ja auch nicht darüber erzählen, außer dass sie Geld bekommen haben. Das ist in der Welt der Dienste schon sehr viel wert.
Und wenn wir uns das jetzt nochmal auf einer größeren Ebene anschauen, es geht hier ja auch um hybride Kriegsführung. Was bedeutet dieser Fall rund um den Mann Serhii S., aber auch der Fall rund um die brennenden Pakete in einem DHL-Logistikzentrum in Leipzig mit Blick auf diese hybride Bedrohung durch Russland?
Was man ganz klar sieht, und das ist auch schon offen so kommuniziert worden von Behörden, von Politikern, man sieht eine Eskalation in diesem Bereich, den man hybriden Krieg nennt. Also das hat sehr schnell eine neue Qualität erreicht. Dass Brandbomben verschickt wurden und nur wohl dem Zufall zu verdanken ist und viel Glück, dass keine Menschen zu Schaden gekommen sind. Wir haben darüber auch mit Bruno Kahl gesprochen, dem Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes, und der hat uns gesagt, dass der BND eine Eskalation dieses hybriden Krieges feststellt.
Wenn ich mir die Art und Weise angucke, in der Putin Menschen bereit ist zu opfern, dann wüsste ich jetzt nicht, wie ich eine rote Linie erkennen könnte.
Und wir wollten auch vom Bundesamt für Verfassungsschutz wissen, wie sie das denn so sehen, ob das denn so anhält mit diesen Low-Level-Agenten und dieser hybriden Gefahr aus Russland.
Deutschland ist im Zielspektrum russischer Operationen. Mit dieser Gewissheit müssen wir aktuell leben.
Und da hat uns der stellvertretende Präsident des BfV, Sinan Seelen, gesagt, dass das wohl noch länger anhalten wird. Und selbst wenn es in der Ukraine demnächst zu Friedensverhandlungen kommen sollte, weil es eben zum Gesamtpaket gehört, dieser Konfrontation, die Russland sucht mit dem Westen. Und die Konfrontation spielt auf mehreren Ebenen.
Ich gehe davon aus, dass wir es mit einer langfristigen Bedrohungslage zu tun haben, die auch nicht abhängig davon ist, wie die Situation sich in der Ukraine weiterentwickelt. Wir haben es mit einer Konfrontation zu tun, die uns noch Jahre beschäftigen wird.
Und solange sie sozusagen dem Gegner schaden, den gegnerischen Nationen, dann ist das alles legitim aus russischer Sicht und deswegen findet das statt. Und im Moment ist es ja auch so, es funktioniert ja noch ganz gut. Ja, es sind viele Low-Level-Agenten aufgefallen, festgenommen worden. Auch in Deutschland. Wir haben in Bayern Leute gehabt, die sich wohl bereit erklärt haben, Sabotageakte zu verüben. Die stehen demnächst in München vor Gericht. Wir hatten auch Fälle von relativ jungen Leuten, auch Teenager dabei, die Auspuffrohre verstopft haben sollen mit Bauschaum und sollen dann so getan haben, als wären sie Klimaaktivisten und Grünen-Unterstützer, die auch wohl bezahlt wurden. Und das hat etliche Autos betroffen in mehreren Bundesländern. Man hat ganz verschiedenste Aktionen, wo tatsächlich Leute auch aufgeflogen sind. Aber für die russische Seite ist es im Moment so, das lohnt sich noch, diese Leute anzuwerben. Man hat immer wieder einen Effekt dadurch. Und es gibt offensichtlich eine sehr große Gruppe von Freiwilligen, die sich immer noch anwerben lässt.
So wie Serhii S., den wir in dieser Folge schon etwas kennengelernt haben. Der ist also mit dem festen Plan nach Polen gereist, dort einen Brandanschlag zu verüben. Dann bekommt er aber doch Skrupel und er versucht, das Ganze zu faken. Er bittet seine Lebensgefährtin, ein Feuer zu machen und das zu fotografieren. Du hast dieses Foto in den Ermittlungsakten ja sehen können. Kann man damit irgendwen täuschen? Sieht das aus wie eine brennende Fabrik?
Irgendwie kann man das eigentlich nicht glauben, denn dieses Foto zeigt nur Holzteile, irgendwelche Stöcke, irgendwelcher Müll, der da brennt auf dem Boden. Das hat alles so ein bisschen so eine Optik wie ein Parkplatz oder so eine Parkplatz-Zufahrtsstraße. Und dann ist Gebüsch, Gestrüpp und dann erkennt man dahinter so ein bisschen Häuser. Also sieht ein bisschen aus wie ein gescheitertes Lagerfeuer. Aber das wirkt jetzt nicht, als habe da jemand versucht, einen großen Baumarkt anzuzünden.
Und wie reagiert Alexei, dem er das schickt, sein Auftraggeber?
Wir wissen nicht genau, ob der das geglaubt hat, wie der darauf geguckt hat, auf dieses Bild. Was wir aber wissen ist, dass Aliona, die Lebensgefährtin von Serhii, eine Nachricht auf ihr Handy bekommt. Und da fragt eben genau dieser Anwerber, sag mal, weißt du, was mit Serhii ist? Hast du Kontakt zu ihm? Und sie hat keinen Kontakt mehr zu ihm und auch der Anwerber nicht. Und der Grund war, Serhii wurde schlichtweg festgenommen. Deswegen konnte er nicht mehr antworten. Serhii wurde festgenommen, dann wurde natürlich erstmal sein Handy ausgewertet. Da hat man dann etliche Chats drauf gefunden und Fotos und konnte so ein bisschen rekonstruieren, wie das wohl alles gelaufen ist mit dem Anwerben. Man hat da ganz interessante Sachen drauf gefunden. Ja, auch so eine Anleitung, zum Beispiel, wie man einen Zünder für einen Brandsatz verstecken kann in einem Schokoriegel zum Beispiel. Man hat Anleitungen ja, zum Bombenbau gefunden. Man hat auch ein Handbuch gefunden, ein Dokument. Der Titel ist Handbuch für die Bürger der Ukraine zur Organisation des Widerstandes gegen die Kiewer Marionettenregierung. Also offensichtlich so eine Art Handbuch für ja, terroristische Aktionen, paramilitärischen Kampf gegen die Regierung in Kiew.
Mhm.
Dann hat man eben auch gesehen, in welchen Chatgruppen Serhii S. unterwegs war und die polnischen Ermittler schließen daraus, dass er eben pro-russisch motiviert war. Man hat ihm den Prozess gemacht und der Vorwurf war geplante Brandstiftung und das Agieren für einen fremden Dienst, also ausländische Spionage. Seine Lebensgefährtin war vor Ort, hat diesen Prozess begleitet. Aliona, die hat sich von Deutschland aus auf den Weg gemacht nach Polen in einem Fernbus. Und wir sind mit ihr gefahren und sie hat uns dabei ein bisschen was erzählt über ihren Lebensgefährten und über diese Tage im Januar 2024, als er nach Polen gefahren ist und dann auch festgenommen wurde. Aliona hat uns auch ein bisschen was darüber erzählt, was sie glaubt, warum er das getan hat. Und dass sie eben vermutet, dass da auch Geld eine Rolle gespielt hat, dass er ihr vielleicht irgendwie was schenken wollte und dass ja, sie nicht viel Geld haben und dass er dann aber auch im Internet einfach an die falschen Leute offenbar geraten ist. Ansonsten kann sie sich nicht erklären, warum er das gemacht hat. Er hatte ihr wohl erzählt, dass er jetzt für ein paar Tage mal verreisen muss und sie sagt, sie habe nicht genau gewusst, wohin und was er da eigentlich vorhabe und sie sei geschockt gewesen darüber, was er gemacht hat.
Für wie glaubwürdig hältst du das, wenn der Partner sagt, ich muss mal ein paar Tage weg und sagt aber nicht so richtig, wohin? Ist auch nicht so gewöhnlich, oder?
Ich vermag das nicht zu beurteilen, ob sie da vielleicht was geahnt hat. Ich glaube es eher nicht, sondern dass sie tatsächlich nicht wusste, was er macht. Es war wohl so, er hatte auch in Deutschland kein festes Einkommen. Er hat wohl auch nicht viel Geld gehabt tatsächlich. Und ja, ich gehe mal davon aus, dass sie das tatsächlich nicht wusste und überrascht war. Aber letztendlich muss man sagen, sie hat ihm ja dann auch wohl diesen Gefallen getan, nämlich ein Foto von diesem Brand, den sie da gelegt hat. Also da hätte man sich ja schon mal fragen können, was genau machst du da eigentlich und wozu brauchst du dieses Foto und was soll das eigentlich?
Und wie war das dann vor Gericht?
Das Gericht befindet sich in Wroclaw in Polen, in so einem Ziegelbau, so einem hellroten Ziegelbau mit so Türmchen, erinnert so ein bisschen an eine Burg. Und da drin hat dann der Prozess stattgefunden und das ging eigentlich relativ schnell. Da kam ein Mann in den Gerichtssaal, der jetzt nicht wirkte wie ein ja, Elitesoldat oder so. Der wurde da in Handschellen reingeführt. Die polnischen Ermittler, die Staatsanwaltschaft, hat dann die Vorwürfe vorgetragen. Und dann kam man relativ schnell auch zu dem Schuldspruch, dass Serhii S. eben einen Brandanschlag geplant haben soll und dass er angeworben wurde von einem ausländischen Geheimdienst. Und am Ende stand eine sehr hohe Haftstrafe. Er hat nämlich 8 Jahre Gefängnis bekommen und er ist noch in Berufung gegangen, also ist noch nicht rechtskräftig das Urteil, was da im März gefallen ist gegen ihn.
Diese 8 Jahre sollten sie im Berufungsprozess bestätigt werden. Die kommen mir als juristische Laien jetzt sehr viel vor dafür, dass er letztendlich gar nichts wirklich angezündet hat. Ich nehme mal an, das liegt daran, dass man ihm die Zusammenarbeit mit einem ausländischen Geheimdienst vorwirft. Oder treibt das Strafmaß so in die Höhe?
Ja, das hat auch damit zu tun, die Strafen für diese Art von Aktionen, also Spionage, Sabotage, insbesondere für Russland, die werden in Polen derzeit sehr hoch bestraft. Das sieht man auch an anderen Fällen, die da vor Gericht gelandet sind. Da gibt es lange Haftstrafen. Polen hat auch, die polnische Regierung, ganz klar gesagt, dass das eine ihrer Prioritäten ist, der Kampf gegen Russlands hybriden Krieg. Und dazu gehört eben auch das Bestrafen von diesen Low-Level-Agenten. Das haben sie auch auf der europäischen Ebene kommuniziert und auch immer wieder dazu aufgerufen, dass man sich da besser vernetzen muss. dass andere Staaten da mitmachen sollten und sozusagen diese Abwehrkräfte gegen diese russischen Aktionen verstärken sollten.
Florian, du beschäftigst dich ja Tag ein, Tag aus mit Spionage und Geheimdiensten und all dem, wie die so agieren. Was nimmst du mit aus dieser Recherche?
Also ich nehme mit, dass da tatsächlich eine ganze Menge passiert, viel mehr als auch ich dachte, viel mehr Aktionen, die zum Glück nicht stattgefunden haben, noch verhindert wurden, aber auch Dinge, bei denen man jetzt erst weiß, dass da eben solche angeworbenen Rekruten, Low-Level-Agenten dahinter steckten. Das zeigt diese ganze Palette, die da gerade gespielt wird. Also ob das jetzt Einflussnahme ist mit diesen verstopften Auspuffrohren, wo man vorgibt, man ist irgendwie Klimaaktivist und Grünen-Unterstützer, bis hin zu diesen Brandsätzen, die per DHL verschickt wurden, wo man wirklich in Kauf genommen hat, dass viele, viele Menschen sterben können. Das ist ein erschreckendes Bild. Es zeigt auch, dass die europäischen Sicherheitsbehörden auf Hochtouren arbeiten. Ich habe ein bisschen die Sorge, und ich höre das auch aus verschiedensten Behörden, dass man mit diesen ganzen angeworbenen Agenten, mit diesen Amateuren vielleicht auch die europäischen Behörden beschäftigen will. Weil man natürlich weiß, bei den Polizei und Geheimdiensten in Europa, da hat man auch nur begrenzt Personal und Zeit. Also man kann die Behörden so beschäftigen und dann vielleicht die echten Profis erst noch einschleusen, also wieder nach Europa zurückbringen. Und da sind sich alle sicher, es gibt natürlich noch diese Profis, diese professionell ausgebildeten Geheimdienstler, die dann vielleicht andere Aufgaben haben, andere Aktionen durchführen sollen, andere Operationen, sehr hoch riskante Geschichten. Also das treibt mich ein bisschen um und ich glaube, diese Sorge gibt es in vielen Behörden, dass das eben auch ein Ablenkungsmanöver ist, vielleicht für andere Dinge.
Florian, vielen Dank dir.
Gerne doch, bis bald.
Der Investigativjournalist Florian Flade hat mit Kolleginnen und Kollegen der Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung eine Dokumentation über die hybride Kriegsführung Russlands gemacht. Darin geht es nicht nur um den mutmaßlichen Low-Level-Agenten Serhii S., sondern auch um die Drahtzieher des Falls DHL am Flughafen Leipzig. Die Doku dazu verlinken wir euch in den Shownotes dieser Folge, genauso wie unsere 11KM-Episoden dazu. Und wenn euch das, was ihr hier hört, gefallen hat, dann empfehlt uns doch gerne weiter. Erzählt zum Beispiel mal euren Freundinnen oder Freunden oder Kolleginnen und Kollegen auf der Arbeit von unserem Podcast. Und außerdem würde es uns sehr helfen, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst. Hier in der Podcast-App eures Vertrauens. Dankeschön schon mal. Autor der heutigen Folge ist Kaspar von Au. Mitgearbeitet haben Hanna Heinzinger und Marie-Noëlle Zwieler. Produktion Christiane Gehäuser-Kamp, Ruth-Maria Ostermann, Regina Stärke und Lisa Krumme. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Ciao!